Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Dienstag. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Joachim Czycierski. In der heutigen Sendung blicken wir auf die neuesten Entwicklungen aus der internationalen und der polnischen Politik. International steht natürlich Donald Trump in den Schlagzeilen und es wird diskutiert, wie sich seine Amtszeit auf Europa und Polen auswirken wird. Auch Polen steht vor wichtigen Wahlen. Im Mai finden bei uns die Präsidentschaftswahlen statt und es besteht die große Gefahr, dass Russland ähnlich wie in Georgien eingreifen könnte. Außerdem erinnern wir an den großen österreichischen Schriftsteller und Polenfreund Martin Pollack, der vor wenigen Tagen im Alter von 80 Jahren verstorben ist.
Ich stamme aus einer Familie von überzeugten Nazis, so kann man das sicherlich ohne Übertreibung sagen. Also alle Vater, Onkel, Großvater, Großonkel, alle waren Nazi, Großmutter sowieso. Also da war der Weg nach Polen oder zur polnischen Literatur nicht wirklich vorgegeben.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polens Staatspräsident Andrzej Duda hat dem neu vereidigten Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump offiziell gratuliert. In einem englischsprachigen Beitrag auf sozialen Medien übermittelte er die Glückwünsche des polnischen Volkes und hob die enge Verbindung beider Nationen hervor. Polen und die USA teilen eine langjährige Freundschaft sowie die Werte Freiheit und Demokratie, schrieb der polnische Präsident. Andrzej Duda äußerte die Überzeugung, dass diese Werte während Trumps Amtszeit weiter gefördert würden. Ich freue mich auf eine noch engere Zusammenarbeit, die unsere Allianz weiter stärken wird, erklärte er. Zum Abschluss fügte er die Worte hinzu: Gott segne Amerika, Gott segne Polen. Donald Trump wurde als 47. Präsident der USA vereidigt. In seiner Antrittsrede versprach er, Amerika zu alter Größe zurückzuführen und konservative gesellschaftliche Reformen umzusetzen. Die Mehrheit der Polen glaubt an Donald Trump. 46% der Befragten glauben, dass Trump die Sicherheit Polens verbessern wird. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts United Surveys hervor. 40% der Befragten halten den Einfluss von Trump jedoch für negativ oder glauben nicht, dass sich die Sicherheit Polens durch seine Präsidentschaft verbessern wird. Die Umfrage zeigte auch, dass die Meinungen stark von der politischen Orientierung der Befragten abhängen. Während 49% der Unterstützer der liberalen Regierungskoalition Trump als Bedrohung für die Sicherheit Polens sehen, glauben fast 70% der Wähler der konservativen Opposition, dass sich die Sicherheit Polens unter seiner Präsidentschaft verbessern wird. Ein russisches Forschungsschiff wurde am Wochenende in portugiesischen Gewässern gesichtet. Nach offiziellen Angaben war das Schiff offenbar an der Untersuchung von Unterwasserkabeln im Atlantik interessiert. Es wird vermutet, dass das Schiff im Auftrag des russischen Militärs tätig war und kritische Infrastrukturen untersuchte. Der Vorfall ereignete sich vor der Küste Portugals, wo ähnliche russische Aktivitäten bereits im Sommer des Vorjahres festgestellt wurden. Medienberichten deuten darauf hin, dass das Schiff Teil einer russischen Mission zur Überwachung und möglichen Sabotage von NATO-Unterwasserinfrastrukturen in der Ost- und Nordsee sein könnte. Heute wird in Polen der Tag der Großmutter gefeiert. Traditionell können sich die polnischen Omas über kleinere und größere Geschenke oder zumindest einen Telefonanruf mit Glückwünschen ihrer Enkeln freuen. Ich habe für meine Oma Schokolade. Außerdem habe ich ihr Mohnblumen gemalt, weil sie im Frühling wachsen. Und der Tag der Oma ist im Winter. Und da dachte ich mir, dass ich meiner Oma zur Aufmunterung diese wunderschönen Blumen male. Die Großmutter genießt in Polen einen einzigartigen Status. Egal, ob es ums Kochen, Backen oder Nähen geht, immer noch dominiert das traditionelle Bild der stets fürsorglichen und sich aufopfernden Oma. Der Tag der Großmutter wird hierzulande seit 1964 begangen. Weltweit haben außer Polen noch Brasilien, Bulgarien, Spanien, Russland und Frankreich einen eigenen Feiertag zu Ehren der Oma. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Donald Trump schaltet den Westen ab oder Rückkehr zur Normalität? Adam Denisot mit der Presseschau.
Donald Trump drohe, den Westen zu spalten und die demokratischen Grundlagen der transatlantischen Gemeinschaft zu erschüttern, schreibt Jędrzej Bielecki in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit hätten seit 8 Jahrzehnten als Klammer des freien Westens gedient, doch die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus könnte diese Fundamente gefährden, warnt der Autor. Polen habe Glück gehabt, dass entscheidende Jahre der Peace-Regierung mit der Präsidentschaft Joe Bidens zusammengefallen seien. Biden habe mehrfach interveniert, um die Demokratie in Polen zu schützen, unter anderem bei der Verteidigung des Fernsehsenders TVN und beim Schutz des Rechts des damaligen Oppositionsführers Donald Tusk an den Parlamentswahlen 2023 teilzunehmen. Ob Polen unter einer Trump-Regierung demokratisch geblieben wäre, bleibe ungewiss, aber die bloße Notwendigkeit, diese Frage zu stellen, sei beunruhigend, fährt Bielecki fort. Der Publizist hebt hervor, dass Trump nicht nur die Europäische Union spalten wolle, wie er es bereits in seiner ersten Amtszeit durch die Förderung des Brexits versucht habe, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit in den USA direkt bedrohe. Seine angekündigten Maßnahmen, darunter die massenhafte Deportation von Migranten und die Aberkennung der Staatsbürgerschaft ihrer in den USA geborenen Kinder, stünden im Widerspruch zur Verfassung. Angesichts der unzureichenden Aufarbeitung der Ereignisse vom 6. Januar 2021 stelle sich die Frage, ob die USA einer weiteren Belastungsprobe standhalten könnten. Zudem habe Trump Allianzen mit rechtsextremen Kräften in Europa aufgebaut. Ein Sieg Marine Le Pens in Frankreich oder ein Erstarken der AfD in Deutschland könnten schwerwiegende Konsequenzen für die EU haben. Was, wenn nicht Demokratie und Rechtsstaatlichkeit könne den Westen zusammenführen, fragt Bielecki. Die Wirtschaft, Trump, bereite sich darauf vor, der EU einen Handelskrieg zu erklären. Verteidigung, der alte neue Präsident, lasse keine Gelegenheit aus, der NATO einen Schlag zu versetzen und kündige eine schnelle Einigung mit Putin an, vielleicht auf Kosten der Ukraine. Ein Kreuzzug gegen China. Trump habe Xi Jinping zu seiner Amtseinführung eingeladen, aber keinen offiziellen Vertreter der EU. Vielleicht hoffe er also auf eine Einigung mit den Chinesen auf Kosten Europas. Im Moment sei also nicht klar, was den Westen unter Donald Trump vereinen könnte. Die Antwort müsse aber schnell gefunden werden. Peking, Moskau oder Teheran bereiten sich sicher schon darauf vor, die sich bietenden Gelegenheiten auszunutzen, so Jędrzej Bielecki in der Rzeczpospolita. Donald Trump bringe zwei zentrale Impulse in seine zweite Amtszeit ein, einen Impuls der Freiheit und einen Impuls der Souveränität, so Paweł Lisicki, Chefredakteur des nationalkonservativen Wochenmagazins Do Rzeczy, in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal des Blattes. Trump, erinnert Lisicki, habe bei seiner Amtseinführung betont, die Vereinigten Staaten in eine neue Ära des Erfolgs zu führen, indem er die Unabhängigkeit des Landes wiederherstelle, Sicherheit garantiere und die Rechtsstaatlichkeit stärke. Besonders habe er hervorgehoben, dass die USA sich nicht länger ausnutzen lassen und sich auf ihre nationale Stärke besinnen würden. Lisicki sieht in dieser Rhetorik eine positive Entwicklung. Der Impuls der Freiheit werde, so der Publizist, durch die Präsenz von Persönlichkeiten wie Elon Musk unterstrichen, die für eine weniger restriktive Handhabung der Meinungsfreiheit auf digitalen Plattformen stünden. Auch die Eindämmung der so wörtlich genderideologischen Propaganda und die Abschaffung entsprechender Fördermittel der föderalen Regierung bezeichnete Lisicki als Schritte hin zu einer Rückkehr zur Normalität. Gleichzeitig warnte der Chefredakteur vor den möglichen negativen Auswirkungen der Trump-Politik auf Polen. Das von Trump propagierte Konzept der Souveränität, das die Interessen der USA über alles stelle, könne für Länder wie Polen problematisch sein, da es hierzulande, laut Lisicki, an einer eigenständigen politischen Elite fehle. Eliten, die eine klientelistische Haltung einnehmen, werden von einem Präsidenten wie Trump nur ausgenutzt werden, so Lisicki. Nationen, die in der Lage waren, eine politische Klasse zu schaffen, die sich von ihren eigenen Interessen leiten lässt, werden von einer solchen Präsidentschaft profitieren. Und diejenigen, die das nicht können, könnten zusätzlich verlieren, weil sie Spielfiguren oder Instrumente sein werden, die von anderen benutzt werden. Ich denke, Donald Trump hat hier keine Skrupel und das überrascht mich nicht. Er predigt nicht, lasst uns Polen groß machen oder lasst uns die Welt groß machen, sondern lasst uns Amerika in neuem Glanz erstrahlen, so der Publizist. Ich würde mir wünschen, dass Donald Trump Politiker auf der anderen Seite hat, die sich von der gleichen Maxime leiten lassen, aber eben in Bezug auf Polen, fügte Paweł Lisicki hinzu. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. Martin Pollack, der österreichische Schriftsteller und Journalist, ist am 17. Januar im Alter von 80 Jahren verstorben. Pollack galt als einer der markantesten österreichischen Intellektuellen und pflegte seit mehr als einem halben Jahrhundert enge berufliche und persönliche Beziehungen zu Polen. In einem Archivgespräch mit Kuba Kukla erzählt der Österreicher von seinen ersten Kontakten mit der polnischen Kultur.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Unser Gast ist Martin Pollack, Schriftsteller, Buchautor, Übersetzer. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen über Ihre Kontakte mit Polen sprechen. Es war kein glatter und direkter Weg zu Polen, oder? Und zu der polnischen Kultur. Sie stammen aus einer Familie von überzeugten Nazis.
Ich stamme aus einer Familie von überzeugten Nazis, so kann man das sicherlich ohne Übertreibung sagen. Also alle Vater, Onkel, Großvater, Großonkel, alle waren Nazi, Großmutter sowieso. Also da war der Weg nach Polen oder zur polnischen Literatur nicht wirklich vorgegeben. Und ich muss gestehen, dass ich ein bisschen kindisch wohl Slawistik studiert habe, irgendwie um meiner Großmutter etwas auszuwischen, weil sie wollte unbedingt, dass ich Germanistik studiere. Und da habe ich gesagt, nein, sicher nicht Slawistik, ohne zu wissen, was das bedeutet.
Sie haben sich für die polnische Sprache entschieden, weil es da nicht viele Konkurrenten gab?
Es war so, ich wollte einfach nach Polen gehen und Russisch, das war ziemlich überlaufen damals bei uns. Also nach Russland, da gab es eine Konkurrenz, da gab es eine Kollege, da gab es Schlange. Und nach Polen wollte kein Schwein fahren. Also ich kann mich erinnern, ich bin wirklich nach Polen gefahren und war immer der Einzige. Und es war auch dann so, dass mich schon das österreichische Ministerium angerufen hat, ob ich wieder nach Polen fahren möchte, weil die gefürchtet haben, dass diese Austauschstipendien gekürzt werden, weil niemand war von unserer Seite. Von Polen haben die natürlich alle ausgenutzt,
das ist klar.
Aber österreichischer Seite war immer nur der Herr Pollack.
Wieso war das so? Wieso wollte ja,
keine Ahnung. Die Österreicher sind, sagen wir das jetzt mal so pauschal und unvorsichtig, die Österreicher sind nicht wahnsinnig abenteuerfreudig, sagen wir so, ja. Und irgendwie Polen, das war damals, ja, unsicher, man hat da nicht genau gewusst, was dort einen erwartet. Und man hat es nicht so gebraucht, nicht so wie Russisch, nicht? Russisch ist eine große Sprache, also da nimmt man auch dieses Risiko auf sich. Polen, weniger offenbar.
Sie sind dann nach Warschau Mitte der 60er Jahre gereist zum ersten Mal. Vorher gab es aber schon ein Treffen mit Polen, mit Flüchtlingen. Das war der erste Kontakt und die Assoziationen eher negativ. Sind Sie dann auch mit diesen negativen Assoziationen nach Polen gefahren?
Nein, nicht wirklich. Also ich hatte so in meiner Kindheit, aber das waren eigentlich keine Polen, sondern sie waren sogenannte, wie wir sie genannt hätten, Wasserpolaken. Also sie waren so gemischt Deutsch, Polnisch, Schlesier. Nicht? Ja, das war so normal. Kurz nach dem Krieg waren so Flüchtlingsfamilien bei uns und die haben wir ein bisschen von oben herab betrachtet, wie Kinder heute das in ihrer Dummheit machen. Aber nein, ich hatte überhaupt keine Vorurteile gegenüber Polen, obwohl das in meiner Familie eigentlich normal war, dass man über diese Länder, kommunistische Länder sowieso, Polen, Slawen, die Polen hat man nicht speziell irgendwo beachtet, weil mit denen haben wir ja nichts zu tun gehabt, also familiär.
Kommunistische Länder oder östliche Länder?
Ja, beides. Das war ja sozusagen, war ja, obwohl Österreich natürlich, zum Beispiel Wien liegt ja weiter östlich als Prag, nicht? Also, aber das hat man sich, heute noch denkt man sich Prag weiter östlich als Wien. Also da ist ja, spielt uns ja immer die Geografie auch einen Streich, nicht? Also das ist einfach der Osten. Also nicht, wir haben immer pauschal vom Ostblock gesprochen, nicht? Ganz egal, ob das jetzt östlich oder westlich war, nicht? Aber es war der Ostblock.
Das ist schon eigenartig. Martin Pollack hat andere mit dem Wort Wasserpolaken beschimpft.
Ja, das war ein bisschen, also nicht wahnsinnig intelligent, nicht? Also wir haben die Polaken, nicht nur Wasserpolaken, auch Polaken geschimpft und selber hießen wir Pollack. Also das zeigte von nicht überragender Intelligenz von unserer Seite. Aber so war das halt in der Kindheit. Nicht? Und ist auch heute ja oft noch so, dass man diese Vorurteile gegenüber fremden Menschen anderer Sprache, ein bisschen anderer Akzent, anderer Kultur, einem anderen Hintergrund, nicht? Leider.
Das sehen wir auch sehr genau in den letzten Jahren. Aber wenn es um die Vergangenheit geht, der erste Polenbesuch, das war Mitte der 60er Jahre. Was haben Sie erwartet?
Also ich hatte keinerlei konkrete Erwartungen wirklich. Also ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Ich bin da wohl ausgerüstet. Ich habe unglaublich viel polnisches Geld besorgt am Schwarzmarkt in Wien. Da gab es den Mexiko-Platz, da hat man polnische Währung gekauft. Diese furchtbar hässlichen 500er Noten mit dem Górnik drauf, mit dem Bergmann drauf. Und ich hatte da extrem viel Geld. Ich glaube 35.000 Zloty, damit hätte man damals wahrscheinlich ein Haus kaufen können, was ich nicht vorhatte. Also ich war wohl ausgerüstet und bin da irgendwo in diese fremde Welt, in diese exotische Welt gefahren, die sich dann als weniger exotisch herausgestellt hat. Ein bisschen grau, ein bisschen langweilig war es, aber sonst war es, für mich war es schon spannend. Also ich habe das schon sehr genossen.
Langweilig war es in Polen? Zu grau?
Naja, langweilig, zu grau. Also es gab ja nicht sehr viel, weiß nicht, so Abwechslung für uns, nicht? Also die Lokale waren ein bisschen anders. Aber wenn man ein bisschen tiefer geblickt hat, also wenn man ein bisschen tiefer geschaut hat, Menschen kennengelernt hat, Polen kennengelernt hat, dann war das völlig anders, nicht? Das war ein bisschen so wie mit dem Essen immer. Das ist ja dieses Phänomen, das wir alle kennen von diesen Mangelgesellschaften, dass in den Geschäften gibt's nichts, aber wirklich nichts. Und wenn man dann privat eingeladen wird, dann türmen sich die Tische und man denkt, um Gottes Willen, wo haben die das her? Nicht? Wo haben die das gekauft, gestohlen, gefunden? Nicht? Wunder.
Ihre Großmutter muss wirklich sauer gewesen sein, als Sie an dem Gedanken festgehalten haben, dass Sie Slawistik studieren und nach Polen fahren. Dann sagte sie, dass Sie zumindest Krakau wählen und nicht Warschau.
Ja, das war ja nicht nur meine Großmutter, das war auch meine Polnischlehrerin, die aus Krakau stammte, nicht? Und die war überzeugt davon, dass Warschau ist irgendwo eine Wüste, also unvorstellbar, also da gar nicht überzeugt, dass die Warschauer in Häusern wohnen, eher so in Erdhöhlen, so ungefähr hat sie das dargestellt, nicht? Also jedenfalls kulturell null, nicht wert, dass man dorthin fährt. Und ich habe mir dann gedacht, na, Krakau, das klingt mir ein bisschen zu sehr so österreichisch-kakanisch, nicht? Also Kaiser Franz Josef, was ja auch stimmt, nicht? Das ist ja dort so dieses Sentiment. Das hat mich dann weniger interessiert. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn schon, dann ordentlich, nicht? Und ich habe ja auch meine ersten Weihnachten, und das werde ich immer mich erinnern, habe ich beschlossen, mich nicht nach Haus gefahren, habe mir gedacht, na, erste Weihnachten, dann mache ich wirklich sozusagen Polen. Und bin nach Augustów gefahren. Ich hatte keine Ahnung, was Augustów ist, wo Augustów ist. Also ich saß auf der Landkarte im Osten.
Ein Städtchen im Osten Polens.
Ein Städtchen im Osten Polens, und das war damals tatsächlich ein Städtchen. Da gab es kein Hotel. Ich bin mit Mühe in so einem Hotel Robotnicy untergekommen. Ja, die waren das erstaunt, was ich da überhaupt möchte. Ausländer aus dem Westen.
Also Hotel Robotnicy, Arbeiterhotel.
Ja, ja, so ein Arbeiterhotel, genau. Weil sonst hätte ich dort auf der Straße schlafen. Und es war wahnsinnig kalt in Augustów. Das waren dann noch so diese kalten Winter. Und es gab auch kein Restaurant. Ja, es gab kein Restaurant. Ich bin dann immer am Bahnhof gegangen. Da gab es eine Kneipe, also so ein Buffet, nicht, wo man Parufki und irgendwas anderes noch bekommen hat. Also ich habe da, glaube ich, 3-4 Tage mich von dem ernährt. Aber es war wunderbar.
Und Ihre Großmutter wollte, dass Sie Germanistik studieren, damit Sie den Gedanken an das große Deutschland, an das große Reich in die Zukunft weitertragen?
Das war für uns eigentlich, für meine Familie, klar, dass wir Deutsche sind, nicht Großdeutsche.
Ich meine,
das war
nicht Österreicher.
Nicht Österreicher. Das war insofern ein bisschen kurios, weil die Familie stammte aus dem heutigen Slowenien, also aus diesem gemischtsprachigen Gebiet, spricht auch, also die alten Leute haben auch so mit so einem Akzent gesprochen, wo man erkennt, wenn man das weiß, von wo sie kommen. Und sind ja dort aufgewachsen, sozusagen mit Slowenen als Nachbarn, als Freunde. Die waren auch, teilweise hat das ja gut funktioniert, im Kleinen, nicht? Und waren jedenfalls, also alles andere als Deutschland, nicht? Ich meine, das ist ja wirklich, ja, beginnender Balkan, kann man fast sagen, nicht? Und kamen aus dieser Welt, aber mit der Überzeugung, wir sind Deutsche, nicht? Und das wollten sie natürlich auch auf mich übertragen. Das hat nicht so gut funktioniert.
Als Sie verkündet haben, dass Sie Slawistik studieren wollen, war Ihre Großmutter erschüttert. Aber sie war es, die Ihnen das Buch Laubes geschenkt hat. Der schreibt doch von Polen.
Richtig, aber das hat sie, glaube ich, nicht gewusst. Sie hat es wohl nicht gelesen. Sie war nur überzeugt, irgendwo alte Literatur, alte deutsche Literatur, das kann ihm nicht schaden. Und ich habe das dann gelesen, und da kommt ja wirklich vor, nicht, dass Schlesien eigentlich ein urpolnisches Land ist, nicht? Also wirklich sozusagen nicht gerade im deutschen Sinn das Ganze dargestellt. Fand es sehr witzig. Ich habe das dann auch wohl irgendwann einmal meiner Großmutter kurz erzählt und sie hat dann nur gesagt, ach, das ist Blödsinn, was ich da rede. Nicht? Ist ja ein deutscher Autor, also was, wie kann der sowas schreiben?
Sie vermitteln ja zwischen Polen und ja, dem deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, allgemein seit einem halben Jahrhundert. Ja. Wie hat sich der Blick auf Polen, wie hat sich Ihr Blick auf Polen in dieser Zeit verändert?
Also für mich ist Polen, also jetzt klammern wir jetzt vielleicht diese politischen Gegebenheiten in den letzten Jahren aus, für mich hat sich Polen unglaublich gut entwickelt, ist ein völlig normales Land geworden. Nicht? Das ist wirklich, wenn ich durch Warschau gehe, ist es eine unglaublich vibrierende, lebendige, interessante Stadt, ändert sich die ganze Zeit. Ich bin gestern mit dem Zug aus Białystok gekommen, nicht? Da sieht man diese neuen Bauten, also wirklich spannend an der Weichsel waren unglaublich viele Leute, also man glaubt, das ist irgendwo am Côte d'Azur oder wo, nicht? Wo die da alle sitzen. Es hat sich unglaublich verändert einfach, nicht? Polen ist, ja, es war ja immer europäisch, das ist ja Quatsch zu behaupten, also es war nicht Europa, aber jedenfalls, jetzt ist es ganz sicher europäisch und das merkt man auch, wenn Polen bei uns, die bewegen sich ganz normal, nicht? Und es ist in Wien zum Beispiel, fällt es mir auf, dass die Polen ja nicht mehr die Putzfrauen und irgendwelche Arbeiter sind, sondern ja, das ist ein Arzt, ein Rechtsanwalt, Journalisten, nicht? In der Zeitung, die ich lese, ist der beste Architekturkritiker ist ein Pole, nicht? Und die verbergen es auch nicht mehr, nicht? Der heißt Wojciech Czaja, ist ein wunderbarer Architekturkritiker, ist ganz klar, dass er Pole ist, nicht? Wojciech, der Vorname, existierte bei uns nicht, mhm, nicht.
Bedeutet das, dass Polen in den letzten Jahren langweilig geworden ist?
Langweilig würde ich nicht sagen, aber für Journalisten ist es wahrscheinlich, ich meine, jetzt in den letzten Jahren hat sich das wieder geändert, nicht? Durch diese politischen Umbrüche. Aber ich erinnere mich, dass meine polnischen Freunde mich immer ganz erschrocken angerufen haben und gesagt haben, stell dir vor, der Spiegel sperrt das Büro in Warschau zu. Das war für sie irgendwo eine Niederlage. Und ich habe gesagt, seid froh. Weil, ich meine, man hat ein Büro dort, okay, New York, London, Paris, sowieso klar, musst du haben. Aber sonst hast du eher ein Büro, wenn es irgendwo ein Land im Umbruch, in Entwicklung, in der Krise.
Die Menschen auf die Straße gehen, ja.
Ja, wenn das ganz normal ist, dann kann man das von Berlin aus machen, da kann man es von Hamburg aus machen. Ich meine, das setzt sich in Zug und ist in 2-3 Stunden in Warschau, nicht? Wo ist das Problem?
Sie werben seit vielen, vielen Jahren schon für die polnische Literatur. Ist es eine einfache Aufgabe? Gibt es großes Interesse für das, was in Polen
geschrieben wird? Es ist keine einfache Aufgabe. Das ist nie eine einfache Aufgabe, für Literatur zu werben. Ich meine, das Interesse, wir jammern immer und haben völlig recht, dass das Interesse zu gering ist, dass es schwierig ist, gute Bücher durchzubringen. Die Verlage jammern, weil sie natürlich die Polen nicht so verkaufen wie die Amerikaner. Es gibt wenig wirklich Bestseller, also im Sinne von 300.000 Exemplare, glaube ich. Wüsste jetzt keiner, nicht? Aber die polnische Literatur hat eine gute Position, würde sagen, gleichwertig, wenn wir jetzt von Osteuropa sprechen, gleichwertig mit der ungarischen, nicht? Die Ungarn haben auch große Autoren wie Krasnohorkai, Peter Nadasch, sowieso Imre Kertész, der schon gestorben ist, nicht? Aber auch die Polen haben einfach große Namen, die existieren und die sind sozusagen fester Bestandteil, nicht? Ob die jetzt dann wirklich Bestseller-Autoren sind im Sinn von ein paar hunderttausend Exemplaren, das finde ich ist nicht so wichtig.
Das ist interessant, denn aus polnischer Sicht ist die polnische Literatur zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Österreich, nicht sehr populär und sehr bekannt.
Ja, das ist, da haben Sie natürlich auch recht, ja, da haben Sie völlig recht, nur, da muss man eines sagen, ja, okay, dann schaut's
Entschuldigung, euch vielleicht sind die Polen überempfindlich.
Ja, sind vielleicht überempfindlich, nein, Sie haben ja auch recht, nicht, das ist ja Ihre Literatur, aber dann schaut man sich an die dänische Literatur, die finnische Literatur, andere Literatur, die Schweden existieren durch den Kriminalroman, nicht, okay, schwedische Kriminalromane, dann ist es aus, nicht? Ins Deutsche wird er viel übersetzt, nicht? In England ist es anders, im amerikanischen anglosächsischen Raum ist es anders, die übersetzen sehr viel weniger, die Deutschen sind ja Vorreiter, muss man schon sagen, nicht? Sind Vorreiter. In Spanien, in Italien ist es anders, nicht? Da ist die Situation viel kritischer, würde ich sagen. Also Es ist richtig, dass man kritisiert, es ist richtig, dass man jammert. Man muss jammern, ich sage auch immer, die Übersetzer müssen kritisieren, müssen sagen, zu wenig, zu wenig, zu wenig, wir brauchen mehr, mehr, mehr. Das ist unsere Funktion.
Sie haben skandinavische Krimis erwähnt. Es gibt auch sehr gute, wirklich sehr gute polnische Krimiliteratur. Würden Sie einen polnischen Krimi übersetzen ins Deutsche?
Ja, kein Problem, natürlich. Also ich weiß nicht, wer Krajewski übersetzt, habe ich keine Ahnung. Wird aber übersetzt, das weiß ich.
Das weiß ich auch nicht, leider.
Also ich würde mich jetzt, ich habe momentan überhaupt ein bisschen ein Zeitproblem, nicht durch meine Krankheit auch, und ich arbeite auch gerade selber an einem Buch, also momentan würde ich kein anderes Buch mehr annehmen. Nicht? Ich habe das Buch von der Monika Schneidermann gerade übersetzt, das muss ich sagen, genügt mir momentan. Aber im Prinzip natürlich. Ich würde jedes gute Buch, und es gibt in Polen wahnsinnig viel gute Bücher, auch historische Bücher, nicht? Die Polen haben eine wunderbare Art, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, auf die man wirklich stolz sein kann. Also ich nenne nur Autoren, und die wird jetzt Gott sei Dank übersetzt, wie Anna Bikont, nicht? Die sich mit dem Holocaust auseinandersetzt, auf eine Weise, wie man das wirklich in Europa, in der Welt ganz, ganz selten findet. Ganz, ganz selten. Also da hat Polen ein unglaublich hohes Niveau.
Es gibt sehr viele sehr gute Bücher. Sie müssten sich nur noch multiplizieren. Dann wäre alles okay.
Die müssten sich multiplizieren. Und das
Sie
ist,
müssten
also,
sich multiplizieren.
Ja, das ist natürlich schwierig, nicht? Und es sind oft, sind das so Unwägbarkeiten, nicht? Oft sind das auch irgendwelche Zufälle, dass ein Autor gerade da hineintrifft. Also ich habe einen sehr guten Freund, amerikanischen Autor, nicht Tim Snyder, Timothy Snyder, nicht, und der Tim hat das gerade den Punkt getroffen und ist unglaublich populär, Gott sei Dank.
Martin Pollack, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten ein Archivgespräch mit dem österreichischen Schriftsteller Martin Pollack. Der große Polenfreund verstarb am 7. Januar im Alter von 80 Jahren. Unsere Zeit für heute ist schon um. Bis morgen, sagt Ihnen Joachim Czycierski. Do usłyszenia.
Dzisiaj w nocy o 2:05 rozwaliło mnie na kawałki kilka starych, głupich zdjęć. Wspomnienia to pułapki. Jesteś blisko o 7 cyfr, blisko i potwornie daleko. W telefonie głos twój śpi, obudzić go nie lekko. Nocny sufit zna moje myśli, pochowane zna tajemnice. Nocny sufit, same korzyści mam z rozmowy z nocnym sufitem. Kłamię mówiąc, nie boli mnie wcale. Kłamię mówiąc, nie zrani.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do uslyschenja. Wir hören uns.